HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Julia Kleiter. Gastgeber ist Andreas Bomba. Julia Kleiter ist Sängerin, genauer, sie singt Sopran. Sie ist an den großen Opernhäusern dieser Welt zu Hause, eigentlich aber in Limburg. Und, Frau Kleiter, Sie hätten auch Hockeyspielerin werden können.
Das wäre, glaube ich, fatal geworden, wenn ich versucht hätte, Hockey zu spielen, weil mein Ballgefühl, das hat mein Papa mir auch immer bestätigt, ist nicht das Beste. Wenn du einen Ball ansiehst, wird er viereckig. Das hat er immer zu mir gesagt, aber ganz liebevoll natürlich. Und ich glaube, ich habe zwar tatsächlich auch Hockey gespielt in der Schule und habe auch sogar Unterricht bei meinem Vater gehabt später. Aber es hat nicht gereicht. Gar nicht sozusagen. Ich bin dann doch lieber beim Singen geblieben.
Ich komme auf diesen etwas abwegigen Gedanken, weil der Name Kleiter, das wissen Sportsfreunde aus Hessen. Klaus Kleiter war einst Hockey-Bundestrainer. Limburg eine Hockey-Hochburg. Ich verfolge das ehrlich gesagt nicht so genau. Ist das noch so heute?
Ich verfolge es auch nicht so sehr, muss ich sagen. Aber ich glaube schon, dass Limburg immer noch da ganz gut mitmischt, sage ich jetzt einfach mal so. Mich festlegen zu wollen.
Ja. Ja. Sie sind also in eine sportliche Familie hineingeboren worden und ein anderer Zweig der Familie ist die Musik. Sie haben einen berühmten Onkel, Christoph Prégatien, der einen mittlerweile fast ebenso berühmten Sohn hat, Julian Prégatien. Das ist mithin ihr Cousin. Ist das so eine Doppelbegabung, die in dieser Familie zu Hause ist?
Die musikalische Begabung, würde ich sagen, kommt tatsächlich von beiden Seiten, mütterlicherseits und väterlicherseits, weil mein Vater, der Hockeytrainer war, tatsächlich nicht nur Sportler ist und war, sondern auch singt, auch Tenor ist übrigens. Also die Tenöre sind
wie die beiden Prégatiens.
Also daher kommt auf jeden Fall Musik und Sport. Und von der mütterlichen Seite kommt eben vor allem das musikalische Interesse ist groß. Alle singen irgendwie oder haben irgendwann mal im Chor gesungen oder haben ein Musikinstrument gelernt. Also das hat immer eine sehr große Rolle gespielt.
Es gibt ja in Limburg, die hessischen Musikfreunde wissen das, Limburg ist eine große Chorgegend. Es gibt, angefangen bei den riesigen Männerchören, die dort in den Vororten und auch drumherum existieren und tolle Festivals veranstalten. Und es gibt so als Nukleus in Limburg die Dommusik mit den Domsingknaben, der Domkantorei, Mädchenkantorei und also ein großer Betrieb, wenn man so will, der da aufgebaut wurde seit Hans Bernhards Zeiten. Das ist 30, 40 Jahre her. Ist das auch Ihre musikalische Heimat gewesen?
Genau, ich bin auch bei der Mädchenkantorei gewesen und schon ganz früh, als Sechsjährige oder so, habe ich schon angefangen zu singen dort und habe das auch unbedingt gewollt. Also meine Brüder haben schon dort gesungen, meine Großen, und ich war ganz früh, habe ich gesagt, ich muss in den Domchor und ich will da mitsingen, und das war also ganz, ganz stark der Wunsch und bin auch immer dabei geblieben bis zum Abitur, bis danach und bis zum Gesangsstudium, und das hat mich sehr geprägt. Alles, was damit zusammenhängt, die Musik, die Reisen, die wir gemacht haben, und tolle, nach Australien zum Beispiel sind wir da, ich glaube, wann war das, 7 oder 98, und das waren schon tolle Erlebnisse, die wir hatten.
Geht man wegen der Musik in den Chor oder weil eben die Familie dort auch aktiv ist?
Ich denke mal, also die Anregung kam durch die Familie, ganz sicher, weil eben so viele da, wie gesagt, meine Brüder waren da früher, auch meine Eltern und Großeltern, alle haben dort gesungen, das ist sicher. Aber ich glaube schon, dass für mich die Musik ausschlaggebend war. Ich glaube schon, dass ich das so wollte.
Aber eine Chorkarriere, die führt dann natürlich zum Singen, aber nicht unbedingt zum solistischen Singen. Also es gibt viele Choristen, die das ein Leben lang machen, weil Chor schon was anderes ist, ein anderes Gefühl, ein anderes Musik machen. Man singt ja auch andere Literatur oder wenn man mit Solisten zusammen singt, andere Teile dieser Literatur. Also das ist schon was anderes. Man muss dann diesen Durchbruch dazu schaffen, zu sagen, ich möchte hier vor dem Chor stehen, ich möchte auf der Bühne stehen und das solistisch machen. Wo ist der Punkt, an dem das passiert, Frau Kleiter?
Also ich kann mich erinnern, da muss ich so 9 oder 10 gewesen sein, dass wir haben ja natürlich auch immer einzeln gesungen. In der Chorprobe wurden wir einzeln drangenommen. Und ich kann mich erinnern, das muss in dem Alter gewesen sein, dass ich dann ein paar Mal gesungen habe und so dachte, das macht mir Spaß. Dass ich einfach gedacht habe, ich singe eigentlich gerne alleine und dass ich sogar manchmal gedacht habe, ich möchte gar nicht immer mit mich einfügen müssen in den Klang, sondern möchte eigentlich die Stimme so sich entfalten lassen können, wie sie kommt. Ne? Also das war so, in diesem Alter habe ich das zum ersten Mal gedacht. Das war so der erste Schritt, was weit aber davon entfernt war, dass ich dann gleich mich vorne hingestellt hätte. Also im Gegenteil, ich habe große, große Bühnenängste gehabt, also gerade als Jugendliche. Ich musste das ganz lange sehr überwinden. Also ich weiß noch, da muss ich so 13 gewesen sein, da sollte ich dann mal so ein Weihnachtslied singen. Hier in Frankfurt übrigens, glaube ich, hatten wir einen kleinen Auftritt. Ich stehe an deiner Krippen, hier sollte ich singen. Das haben wir auf einer Weihnachtsfeier bei einer Bank irgendwo gesungen. Und ich konnte es nicht. Also mein Chorleiter hat schon gesehen, sie hat eine schöne Stimme, sie hat Talent, er will das mal ein bisschen fördern. Und ich habe da gestanden, verschluckt, gezittert, die Stimme hat gezittert, ich konnte rot im Gesicht, es war schrecklich, es war wirklich schrecklich und ich habe hinterher mir geschworen, das mache ich nie wieder. Nie wieder stelle ich mich irgendwo alleine hin und setze mich dieser Situation aus.
Und dann muss es ja irgendwann umgeschlagen
und dann, sein. Das habe ich jetzt auch wieder meinem Papa zu verdanken, war es so, dass wir sind im Urlaub immer in Österreich gewesen, am gleichen Ort, in so einer Villa mit verschiedenen Freunden und so. Und das war immer sehr, sehr schön. Und es gab immer Kulturabende, weil das ganz viele kulturinteressierte Leute sind, die da hingekommen sind. Und dann sagte mein Papa, komm jetzt, sing doch mal das Heidenröslein oder so. Da war ich so 15 vielleicht. Mhm. Und da ging es dann plötzlich. Vielleicht, weil wir weg waren von zu Hause und es war eine lockere Atmosphäre und so. Und da konnte ich das dann. Dann habe ich aber ganz lange geglaubt, ich kann das nur in Österreich.
Das ist ja für Sänger kein schlechtes Pflaster.
Ja, ja, genau. Und dann kam, weiß ich noch, wie ich dann zum ersten Mal irgendwie, habe ich auf einer Hochzeit ein Ave Maria dann gesungen.
Das berühmte. Bach, Gounod?
Nee, ich glaube, es war Schubert. Ja, aber ich sag Aufregung, Lampenfieber ist für mich ein großes Thema nach wie vor. Das ist nie ganz weggegangen.
Also, hört das dann auf? Also man steht hinterm Vorhang und wartet auf seinen Auftritt, wenn sie Zauberstöte singen oder genau. Solche Dinge. Und dann ist man draußen.
Und dann ist es erstmal meistens im besten Falle weg, weil man so das tut, was man ja dann auch geübt und gelernt hat. Und kommt vielleicht nochmal wieder, wenn gewisse, also gerade Zauberflöte klassisch vor, ach, ich fühl's vor, diese Arie ist immer Herzklopfen groß. Also es ist einfach auch so eine stillstehende Geschichte.
Aber dass die Stimme dann weg ist, das ist noch nicht.
Das ist dann nicht mehr passiert. Ich habe es dann überwunden. Niemand glaubt mir das. Die Leute sagen immer, du bist so cool, du bist so. Ja, sicher und selbstsicher. Keiner weiß, irgendwie habe ich das wahrscheinlich dann einfach mir geschworen. Nie darf jemand mehr sehen, wie nervös ich eigentlich bin. Und habe mir da so eine.
Das gehört zur Professionalität dazu.
Ja.
Es gibt auch super nervöse Menschen, die brauchen das nach außen, obwohl sie nach innen die ruhigsten Menschen der Welt sind und konzentriert wie sonst noch was. Aber sie machen ein unglaubliches Gedöns um ihren Auftritt.
Ja.
Ich will den Namen des berühmten Baritons nicht nennen, dem alle Welt zu Füßen liegt, wie toll der singt. Mhm. Und hinter der Bühne sagt er, na, ich kann nicht singen. Heute kann ich nicht.
Es ist ganz andersrum. Das ist auch eine Taktik, muss jeder selber wissen. Irgendwie.
Sie haben, wie üblich in dieser Sendung, ein bisschen Musik mitgebracht. Bei ausübenden Musikern ist es natürlich immer schön, wenn sie auch selbst zu hören sind. Das kommt nachher. Jetzt liegt ein Stück auf, das so ein bisschen in diese Sphäre passt, aus der Sie kommen. Die E-Moll-Messe von Anton Bruckner. Mhm. Das Kyrie, das beginnt wie ein Chorstück von Palestrina. Das ist kein Zufall, sondern Bruckner bewunderte diese Musik. Das ist ja die alte, traditionelle, katholische Kirchenmusik. So fängt er dieses Stück an. Und Sie haben eine Geschichte dazu, Frau Kleiter.
Ja, diese E-Moll-Messe haben wir gesungen und da war ich auch etwa 13 und das war ganz schlimm, weil ich die nicht mitsingen konnte. Und zwar war ich im Stimmbruch. Das war, was vielen Mädchen nicht auffällt, sage ich mal, aber bei mir ist es aufgefallen. Ich habe also plötzlich nur noch einen Tonumfang gehabt von einer Quinte ungefähr, konnte über E2, kam nichts mehr. Und dann war ich bei einem Stimmarzt und der hat geguckt und hat gesagt, ja, das ist ein Stimmbruch, ein klassischer Fall. Ne? Also das Organ wächst und sie sind noch nicht so weit und 6 Monate Stimmruhe verschrieben. Also ich durfte 6 Monate lang nicht singen. Und genau in dieser Zeit, und wir hatten die E-Moll-Messe gerade einstudiert, und ich sehe mich eben noch im Dom oben stehen und runter ins Seitenschiff schauen und diese Musik, das war so schlimm, dass ich das nicht mitsingen durfte.
Weil diese Musik erhebend ist. Wir werden das gleich hören, auch wenn es nur ein kurzer Ausschnitt aus diesem recht langen Kyrie ist. Es ist ein erhebendes Stück für Chor a cappella. Später treten die Bläser hinzu und bei nicht so guten Chören stimmt dann die Tonart oft nicht. Aber hier mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks, einer älteren Aufnahme unter Eugen Jochum, denke ich, dass die das ganz gut hinkriegen, zumal es ja auch auf CD veröffentlicht ist. So beginnt die Messe E-Moll von Anton Bruckner. Eine erhebende Musik. Hier eine ältere Aufnahme mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Eugen Jochum. Ausgesucht hat sich Julia Kleiter, zu Gast in HR2 Kultur Doppelkopf, heute mit Andreas Bomber als Gastgeber. Sie haben, Frau Kleiter, dieses Stück nicht singen können, weil Sie im Stimmbruch waren. Da kommen jetzt Stimmfreunde und sagen, na nu, haben auch Frauen einen Stimmbruch? Das ist doch eher was für Männer, was bei Männern den Übergang vom Knabenchor, den es im Limburger Dom ja auch schon zu ihrer Zeit gegeben hat, heute noch gibt, dann in die Männerstimme hinein. Da ändert sich die Tonlage gewaltig. Ist das bei Frauen tatsächlich auch so bei allen oder ist das unterschiedlich?
Also ich denke, es ist unterschiedlich. Ich glaube, nicht alle spüren das, nicht alle haben überhaupt die Gelegenheit, das zu spüren, weil natürlich nicht alle in einem Chor singen oder überhaupt singen in dem Alter unbedingt. Ne? Aber wenn, ich würde sagen, das ist eine absolute Frage der Körperlichkeit. Ich bin auch schnell gewachsen. Ich war sehr groß für mein Alter. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zusammenhing. Und auf jeden Fall weiß ich noch, dass dieser Stimmarzt damals sagte, das Stimmorgan wächst schnell und irgendwie passt es noch nicht zusammen. Ich weiß es nicht mehr genau, ist schon so lange her. Ja, Frauen können oder Mädchen, dieser Übergang von der Mädchen- zu Frauenstimme ist natürlich dann nicht so extrem hörbar, weil man wird ja nicht plötzlich Tenor oder so. Aber es ändert sich was. Vielleicht wird die Stimme weiblicher, voller, runder, keine Ahnung, sowas in der Richtung. Und es ist durchaus möglich, dass das spürbar ist für Mädchen, die viel singen.
Sie sind in Limburg groß geworden, im Umkreis dieser Dommusik, dieser vielfältigen Dommusik mit den Chören. Und dann haben Sie beschlossen, das haben Sie erzählt, jetzt wird Musik studiert. Und dass es Gesang wird, war auch klar. Und das Ziel war auch klar, eine solistische Karriere oder Schulmusik oder wie haben Sie geplant? Und vor allem, wo sind Sie dann hingegangen? Wo geht man denn hin von Limburg aus?
Also, dass es Gesang und solistischer Gesang sein wollte, war dann tatsächlich irgendwann klar. Ich war zwar noch oft auch unsicher, in welcher Richtung, also dass es jetzt unbedingt Oper werden würde, auch war mir noch nicht so klar. Ich war mir nicht klar, was die Stimme hergeben würde, sag ich mal. Ich habe auch gedacht, vielleicht singe ich Konzerte und Lieder hauptsächlich und so. Das war schon das Ziel dann. Und ich bin nach Hamburg gegangen nach dem Abitur und habe dort an der Musikhochschule studiert bei William Workman.
Also das war ein gezieltes Aussuchen eines bestimmten Lehrers?
Nein, das war es nicht. Das war so ein bisschen Zufall, dass ich da reingerutscht bin. Ich wollte eigentlich zu James Wagner, der auch in Hamburg unterrichtet hat. Und da war plötzlich irgendwie die Klasse voll und jemand anderes hat den Platz bei ihm bekommen.
Wunderbarer Tenor war das.
Ja, ganz toll. Und dann bin ich zu Herrn Workman in die Klasse gerutscht und wusste erstmal nicht so ganz, wie wird das wohl werden. Aber ich habe mich dann super wohl gefühlt bei ihm und habe auch wirklich was gelernt. Und es war für mich, glaube ich, gut, dass es ein Mann war, der mich unterrichtet hat. Und es kam gut so für mich.
Ja, ne? Das wäre die nächste Frage nämlich. Können Männer auch Frauen Männer unterrichten?
Also unbedingt,
nicht andere Stimmen, das Stimmfach spielt nicht die große Rolle dann, sondern eher das allgemeine Singen.
Das denke ich auch. Und ich glaube, diese Beziehung Lehrer-Schüler, das ist was ganz Persönliches. Und ich glaube, man darf sich auf keinen Fall festlegen. Also ich glaube, Soprane können wunderbar Tenöre und Bässe unterrichten. Es muss stimmen. Die persönliche Verbindung, das Gespräch, dieses Verständnis miteinander, dass man miteinander spricht und sich versteht, das muss stimmen zwischen Lehrer und Schüler. Und ich glaube, dann kann das alles funktionieren. Es gibt durchaus auch Lehrer, die sagen, nee, ich unterrichte nur das eigene Stimmfach oder hauptsächlich, weil sonst habe ich technisch nicht das richtige Vokabular oder ich kann mich da nicht so reinversetzen. Das gibt's schon, aber ich glaube, die meisten unterrichten doch fachübergreifend und das ist auch gut. Das soll auch so sein.
Also wenn ein Jonas Kaufmann, um ein berühmtes Beispiel zu nennen, ein kraftvoller Tenor, seine Stimme um einen halben Ton nach oben erweitern will, weil es noch spektakulärer und glänzender wird, das ist jetzt ein theoretischer Fall, dann geht er am besten zu einem Tenor, der ihm genau sagen kann, was man mit seiner Stimme tun muss, damit man da hinkommt. Da ist ihm eine Altistin zum Beispiel nicht hilfreich.
Das würde ich schon sagen. Also ich glaube, man kommt vielleicht eventuell irgendwann an den Punkt als Sänger, wo man jemanden um Rat fragen will, der das eigene Fach singt. Also ich bin dann deswegen auch nach 3 Jahren bei Herrn Workman, die mir sehr gut getan haben, zu einer Sopranistin, zu Frau Kelly nach Köln gewechselt, um noch zu einer Sopranistin zu gehen. Das war mir dann doch noch wichtig. Und gerade wenn es dann so fachspezifische technische Dinge sind, die angepasst werden sollen, wie irgendwas, was nicht funktioniert oder wo man sich denkt, warum habe ich im Passaggio immer, warum wird die Stimme, macht die das oder so, dann ist es auf jeden Fall besser. Man fragt jemanden, der nicht nur auch irgendein Sopran, dann gehe ich auch nicht zum Koloratursopran, zu einem lyrischen Sopran, der vielleicht so ein bisschen das gleiche Fach singt wie ich, um den richtigen Weg einschlagen zu können.
Ich stelle mir das trotzdem kompliziert vor, wenn man etwas Bestimmtes sucht. Also am Anfang hat man einen Lehrer, mit dem man sich versteht. Das kann auch Versuche bedeuten, dass es hier nicht klappt und da nicht klappt und dass man dann vielleicht an der dritten Hochschule diese Person findet. Mhm. Sie haben Glück gehabt, Sie haben sie gleich gefunden in Hamburg. Aber dann weiß man oder merkt man, was man noch braucht, was man noch möchte. Und dann muss man ja wieder jemanden suchen, den man vielleicht auch nicht so kennt. Oder sind die Gesangslehrer dann doch so bekannt in Studentenkreisen, dass man weiß, also um meine Koloraturen zu verbessern, da gehst du dahin oder um genau. meine Tiefe noch ein bisschen auszubauen, ist dann diese Persönlichkeit gefragt. Ist das so?
Ja, das spricht sich rum. Also dafür ist schon diese Gesangswelt dann doch irgendwie klein. Also man weiß, wer wo sitzt, welche Lehrer sind gut. Aber es gibt so viele Geschichten davon, dass die Lehrer, die irgendwie einen wahnsinnig guten Ruf haben, plötzlich geht jemand hin und sagt, ich konnte das überhaupt nicht. Da gibt's 100 Fälle von Leuten, die einfach dann auch mit so jemandem, der einfach wirklich einen guten Ruf hat, dann nicht zurechtkommen. Also das gibt's immer wieder. Und ich glaube, es ist eine Glückssache. Viele mussten mehr suchen als ich, das weiß ich. Ich hatte schon Glück. Aber ich glaube, ich bin so ein natürlicher Sängertyp. Ne? Ich habe halt früh angefangen und habe immer gesungen und habe das immer gemacht und hatte immer so einen natürlichen Zugang. Und den habe ich mir auch nicht verbaut. Und den hat mir auch niemand verbaut. Ne? Also ich hatte nie eine Phase, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, wo ich so da, oh Gott, ich weiß jetzt plötzlich gar nicht mehr irgendwie wohin oder so.
Das jetzt, ging immer bergauf, es hat immer das funktioniert, geklappt.
So ja, ich meine, doch, nee, ist so kann ich es jetzt auch nicht sagen. Es gibt schon immer Sachen, wo man vielleicht eine neue Partie hat, die einem ein bisschen Schwierigkeiten bereitet, wo man sich denkt, das schaffe ich nie. Wie soll ich das in die Stimme kriegen? Und dann macht, das gibt es schon natürlich auch. Ja. Und jetzt gerade eher in den letzten Jahren, muss ich sagen, gab es auch Phasen, in denen ich ein bisschen Probleme hatte, weil ich so eine Art Fachwechsel hinter mir habe. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, weil ich singe immer noch lyrische Partien, aber von den leicht lyrischen Partien in die schwerer lyrischen Partien.
Oder auch das leichte, dramatische Fach.
Kann man fast so vielleicht sogar auch schon sagen, genau. Und da gab es jetzt schon Phasen, wo ich auf einmal nicht mehr wusste, wie weit kann ich die Stimme jetzt öffnen, ohne dass ich meine Höhe verliere zum Beispiel. Ne? Und da habe ich jetzt auch wieder Lehrer gesucht, die mir dabei helfen. Das ist also unbedingt notwendig, dass man da weiterarbeitet.
Da lassen Sie uns in der nächsten Runde drüber sprechen, wie sich dann eine Karriere entwickelt. Aber vielleicht diesen abschließenden Satz noch, um zurück zu dem Anfang zu kommen, zu dem Sport. Im Grunde, man kennt es bei Fußballern und bei vielleicht in anderen Sportarten auch, dass diese Beziehung von Sportlern und dem Trainer ungeheuer wichtig ist. Also der Trainer muss einem was beibringen, der muss auch an einen glauben. Bei den Fußballern ist es bis zum 32. Lebensjahr, dann ist die Karriere rum. Da beginnt es bei Sängern eigentlich erst. Vielleicht ist das was Ähnliches mit dem Singen.
Das denke ich auf jeden Fall. Also da gibt es so viele Beispiele, dass solche Beziehungen dann eben nicht funktioniert haben und dann das auch eine negative Auswirkung auf das Singen des Schülers hat, wenn er sich nicht wohlfühlt, wenn er sich nicht verstanden fühlt. Dann kann man eigentlich nur ganz schnell Weitersuchen, das ist immer ja weitersuchen.
Wenn man noch lernt, braucht man ja auch Motivation. Wenn dann ständig einer sagt, dass es nichts wird und dass du es nicht kannst, nur weil der Trainer, der Lehrer einem nichts beibringen kann, was vielleicht auch an ihm selbst liegt, dann ist das natürlich demotivierend und für junge Leute eine Katastrophe, die sie nicht erlebt haben, Frau Kleiter.
Also,
jetzt wollen wir sie hören. In einem Lied von Alban Berg, Traum gekrönt, heißt das. Wer begleitet Sie am Klavier?
Michael Gees.
Michael Gees. Traum gekrönt, ein Lied von Alban Berg, gesungen hat Julia Kleiter und am Klavier Michael Gees. Julia Kleiter ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir haben gesprochen über ihre Jugend, ihre Hinwendung zur Musik, ihr Studium, die schwierigen Dinge des Lernens von Musik und das Glück und die Tüchtigkeit, die man haben muss, um in diesem Beruf voranzukommen. Jetzt wären wir, wenn wir weiterfahren würden, am Beginn der Karriere. Das möchte ich in dieser Sendung ein bisschen zurückfahren, aber wir sollten trotzdem nennen, was Sie alles Tolles gemacht haben. Papagena, Susanna, das sind Mozart-Rollen, Sophie, Ännchen, Freischütz, Marceline, das ist wieder Mozart, Donna Elvira, dann Eva, ist das schon gewesen.
Die Eva ist schon gewesen.
Da kommen wir vielleicht noch drauf. Mhm. Also große Rollen, große Dirigenten, Claudio Abbado, der längst verstorbene Nikolaus Harnoncourt, auch sicher ein großer Förderer und ein toller Dirigent, Fabio Luisi, ich lese Paris, New York und die großen Opernhäuser. Also da verbirgt sich schon einiges und dennoch möchte ich es nicht so in extenso ausbreiten, denn Sie sind ein heimatverbundener Mensch, das haben wir auch gesagt am Anfang. Sie leben noch in der Nähe von Limburg und Sie hätten, am Anfang haben wir über die Hockeyspielerin gesprochen, weil Ihr Vater Klaus Kleiter Hockey-Nationaltrainer war und diesem Sport sehr verbunden. Es gibt noch einen anderen Zweig, Sie hätten auch Journalistin werden können, weil ein Onkel von Ihnen, ein Bruder Ihres Vaters, Heinz Kleiter, er war der, wie hieß das, Lokalchef der Nassauischen Neuen Presse in Limburg und hat schöne Musikkritiken auch geschrieben, war, glaube ich, auch sehr musikinteressiert, obwohl er eigentlich alles da machen musste als Journalist.
Ja, der war auch ein großer Opernfan, hat auch Schauspiel studiert, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber er hat auch auf der Bühne gestanden, mein Onkel. Und auf jeden Fall zusammen mit meinem Papa, die beiden, die waren die großen, großen Opernfans und haben uns Kinder auch alle mitgenommen und uns an die Oper herangeführt.
Jetzt gibt es in Limburg keine Oper. Nee. Wo geht man da hin?
Also meine erste Oper habe ich tatsächlich in Italien gesehen, in Macerata. In diesem wunderschönen, kleinen, juwelhaften Opernhaus, Rigoletto. Also da war ich ungefähr 5 oder 6. Da waren wir im Urlaub in Italien unterwegs und mein Vater war da gnadenlos. Die Kinder, die gucken sich das an.
Ja, in Italien ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal ein bisschen lauter wird.
Nein, überhaupt nicht. Ganz locker. Wir hatten da teilweise, glaube ich, die Kühlbox mit in der Loge. Und die Kinder haben sich auf den Boden neben gelegt und geschlafen.
Ja, Rigoletto ist nicht so unbedingt was für Kinder.
Hat mich total entflammt. Also ich fand die Geschichte unglaublich spannend und auch, ich liebe bis heute Rigoletto, ich liebe diese Oper. Mich hat es fasziniert, ich habe es auch ganz angesehen, aber meine Brüder haben, glaube ich, geschlafen.
Und dann geht man nach Frankfurt in die Oper, nach Köln oder nach Wiesbaden?
Das kommt noch dazu. Mein Opa, der war früher bei der Kulturvereinigung, als er noch gelebt hat, der Herr Brigadier, Günter Brigadier, der hat Opernfahrten organisiert. Und wir sind also auch nach Mannheim und nach Heidelberg, alles was so, da ist ja wirklich viel. Also wenn man guckt, also von Limburg aus kann man so viel erreichen. Und ich habe da oft dabei gesessen, wenn es am Wochenende war, saß ich vorne und habe mir dann die verschiedenen Opern reingezogen mit dem Opa.
Und dann standen Sie irgendwann selbst auf der Bühne. Was war denn Ihr erstes solistisches Erlebnis, verbunden mit wahnsinnig viel Nerven und Lampenfieber, wie Sie gesagt haben? Wo standen Sie zum ersten Mal auf der Bühne?
Auf der Opernbühne?
Auf der Opernbühne.
Meine erste Oper war tatsächlich in Paris an der Bastille.
Kein schlechter Start.
Das ist irgendwie tatsächlich eine Etwas spezielle Geschichte. Das war mein Operndebüt als Pamina. Und 2004, ich bin da wirklich auch wieder so reingerutscht irgendwie, hat mich jemand gehört in einer Radioaufnahme. Und zwar war ich in diesem Projekt Daphne, Semyon Bischkow hat Daphne aufgenommen und dirigiert mit René Fleming als Daphne. Und ich hatte eine kleine Rolle, die erste Magd, gibt es auch eine CD. Mhm. Und das lief im Radio und der damalige Casting-Direktor, ich glaube, das war noch der Paul Moe damals, hat das gehört und hat gesagt, das wäre doch, weil es ist jemand ausgefallen, das war alles ganz last minute, das wäre die richtige Stimme für eine Pamina. Ich war gerade bei einem Wettbewerb in Dresden, direkt rief mein Agent, den ich dann schon kannte, sagte, ja, du fährst jetzt nach Paris und singst mal davor. Und das Schöne ist ja, dass man irgendwie in so einer Situation, weil man so jung ist und einfach noch nichts, auch nichts zu verlieren hat, einfach los und habe ich das gemacht.
Man kann die Rolle?
Ja. Ich konnte die Rolle nicht komplett. Also ich konnte die Arie vorsingen, ich konnte das Allermeiste und den Rest habe ich dann in den 4 Wochen gelernt.
Und das war dann ein Erfolg und damit war der Weg gebahnt. Weil ja. Das ist auch ein Punkt, den man in den Lebenslauf schreiben kann. Wiewohl ist bei Ihnen, Frau Gleiter, im Gegensatz zu vielen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, Ihre Internetpräsenz und was man so an Materialien sich zusammensucht, wohltuend dürftig finde. Andere überschütten einen mit Pressekritiken längster Art und ausführlichster Art und meistens auch nichtssagend und kritische Worte werden dann mit Pünktchen herausgestrichen. Zur Not, also man sucht immer das Beste, was über einen publiziert wurde. Sie sind da nicht so der große Freund. Sie überzeugen eher durch Ihre Präsenz und Ihre Leistung auf der Bühne. Sehe ich das richtig?
Ja, das sehen Sie richtig. Also Kritiken lese ich sowieso immer nur ganz sparsam und vorsichtig. Also wenn jetzt irgendwie ein wichtiges Engagement ist, wo ich weiß, es werden viele Kritiken geschrieben, wie zum Beispiel in Salzburg oder so, dann lese ich diese Kritiken erst nach der letzten Vorstellung. Und das ist zwar manchmal ein bisschen schwierig, weil auch die Kollegen oft reden, der schreibt das, der schreibt das. Aber ich habe einfach gemerkt, dieses bewertet werden. Ja, ich meine, natürlich weiß ich, die Leute sitzen da drin und die bewerten natürlich, was ich tue. Ich meine, ich stehe ja auf der Bühne. Trotzdem, ich fühle mich dann beobachtet. Und das ist ja dann nicht nur die Premiere, man muss 8 Vorstellungen singen. Und dann ist es wirklich so, dann denke ich die ganze Zeit, man kriegt es nicht aus dem Kopf, warum hat er das geschrieben? Warum hat er jetzt geschrieben, Frau Gleiter, weiß ich noch, trägt einen kurzen Rock, stand mal in der Kritik. War mein Kostüm, ich hatte einen kurzen Rock an. Ja, dann denkt man auf einmal, sehen meine Beine vielleicht nicht gut aus oder so, ja. Das sind so Dinge, das sind Gedanken, die kann ich nicht brauchen auf der Bühne. Es entfernt mich von der Rolle, es entfernt mich von dem im Moment sein, das lebendig einfach zu erleben in dem Moment. Möchte ich nicht dran denken, was irgendjemand vielleicht über einen Rock oder das Kostüm oder sonst oder über meine Kollegen denkt. Es wird auch immer, das ist jetzt auch so, so toll, die Kritiker, die meisten schreiben sowieso über uns viel zu wenig, meiner Meinung nach. Es wird
die Regie
sowieso,
ist wichtig, ja.
Es geht sowieso
ja.
Hauptsächlich um die Regie und dann gibt es dann 1. bis 6. Platz. Sagen wir, es gibt 6 Rollen, da gibt es einen, der hat gewonnen. Das war der Beste am Abend. Und die anderen werden dann so abgestuft irgendwie. Ja. Und das, selbst wenn ich jetzt das Glück hätte, dann auf dem 1. Platz zu landen oder was, ich mag das nicht, was das macht mit der Stimmung zwischen den Kollegen auf der Bühne auch. Mhm. Und deswegen Kritiken lese ich nur noch hinterher. Und das Lustige ist, dann interessieren sie mich meistens schon gar nicht mehr. Hinterher ist vorbei, dann würde ich auch kommen. Jetzt auch
das
egal.
Das nächste Spiel ist das Wichtigste.
Ja,
das,
genau.
Das ist schon richtig. Ja, das ist ein spezielles Thema mit den Kritikern. Und ich meine, wir machen das ja hier auch so ein bisschen. Und weil wir vorhin gerade die Eva angesprochen haben mit den Meistersingern. Ich glaube, schon der 3. der Meistersinger, den kennt schon keiner namentlich mehr. Und die werden auch alle nicht genannt, weil dann der Platz verbraucht ist bei der schreibenden Zunft jedenfalls.
Ja, ja.
Oder die 3,5 Minuten, die wir im Rundfunk Zeit haben, über sowas zu reden, die benutzt man auch nicht dafür, um die wenigstens alle mal zu nennen, obwohl sie diejenigen sind, die die Menschen auf der Bühne letztlich ja begeistern und daran holen. Aber es gibt ja nicht allzu viele wichtige Kritiker. Wichtig sind Kritiker, die viel gelesen und viel gehört werden.
Ja.
Das sind nicht unbedingt die Besten, aber sind halt die Wichtigsten. Das geben sie auch manchmal deutlich zu erkennen, sowohl in ihrem Habitus als auch in dem, wie sie schreiben und sprechen. Und das kann man ja ziemlich einordnen. Also wenn der Kritiker oder die Kritikerin eines Mediums X, wenn man das oft gelesen hat, dann weiß man, wie die ticken und kann das so ein bisschen verstehen, was die schreiben, obwohl es vielleicht verkehrt ist, aber man kennt die Sicht der Dinge. Dann relativiert sich das doch eigentlich und man nimmt es nicht mehr so ernst.
Ich meine, es kommt ja durchaus auch vor, dass vielleicht jemand was schreibt, was man sich zu Herzen nehmen kann und soll. Es ist ja auch gut, dass man gehört wird von Leuten, die sich auskennen, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es gibt ganz tolle Musikwissenschaftler, die sich auskennen und tolle Kritiken schreiben. ich habe es mir trotzdem angewöhnt, es erst hinterher zu lesen.
Sie lassen sich lieber von guten Freunden Eindrücke schildern.
Wie toll ich war.
So. Das ist klar. Was soll man auch sonst sagen?
Nee, das stimmt nicht.
Das ist nämlich das Allerschlimmste, wenn Sie aus der Oper rausgehen und schon beim Rausgehen Ihnen das Publikum sagt, wie schrecklich alles gewesen ist. Das kann ich überhaupt nicht leiden.
Ach so.
Wenn man sich selbst noch keine Meinung gebildet hat, sondern alles auch mal sacken lassen will, dann die Leute sagen, ach, das war nichts und das ist alles schlecht.
Alles
und
so.
Also das Künstlern sagen, das ist natürlich ganz schrecklich. Wir müssen wieder Musik machen. Das heißt, wir wollen Musik machen. Wir wollen Sie nämlich, Frau Kleiter, wieder hören in einer Aufnahme der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Das ist Ihr Konzertfach. Da können wir vielleicht im Anschluss noch ein bisschen drüber reden. Das ist die berühmte Arie ohne Bass. Aus Liebe will mein Heiland sterben, nur mit drei Blasinstrumenten, die da spielen. Wie gesagt, kein Bassinstrument und der Sopran schwebt darüber und die Theologen erklären das mit der göttlichen Liebe, die sich gelöst hat vom Boden, zu der alle aufsteigen und in der alle Erfüllung finden. Das ist eine Aufnahme aus dem Jahr 2015, die unter Leitung von Helmut Rilling entstanden ist. Aus Liebe will mein Heiland sterben. Arie aus der Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Julia Kleiter in einer Konzertaufnahme aus dem Jahr 2015 unter Leitung von Helmut Rilling. Julia Kleiter ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Oper ist das eine, Konzert, Frau Kleiter, das andere. Sie haben vorhin mal gesagt, das war gar nicht so klar, dass Sie Opernsängerin werden würden, sondern auch sehr viel Freude am Konzertgesang haben. Wie wichtig ist das Konzert für Sie auf einer Bühne, wo man sich nicht bewegen kann, sondern nur dasteht und singen muss?
Das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, dass man sich nur auf die Musik konzentrieren kann, darf, muss. Das stimmt. Ich habe nicht immer gedacht, dass ich auf die Opernbühne komme oder zumindest nicht viel oder so viel. Ich habe es einfach nicht gewusst. Es kommt ja auch auf die Stimme an. Ich meine, auf einer Opernbühne braucht man einfach doch ein bisschen mehr Durchschlagskraft, wie soll ich das sagen, genau, als auf einem Konzert, auf dem Podium. Ich wusste einfach nicht, mit 19 oder 18 klang ich wirklich ganz anders. Ich war im Chor groß geworden. Ich hatte wirklich so eine richtige Mädchenchorstimme. Und das war einfach nicht klar, dass das genug sein würde, stimmlich für die Oper unbedingt. Deswegen war es gut, dass ich den Herrn Workman getroffen habe. Der
hat auch mal in Frankfurt an der Oper gesungen.
Der hat ja Workman, auch. Ja.
Genau, in großer Frankfurt. Name hier.
Ja. Mhm.
Sie haben beim Singen auch Ihren Mann kennengelernt, den Tenor Eric Cutler. Das müssen wir unbedingt noch besprechen, denn Sie sind ein Familienmensch und machen da auch keinen Hehl draus. Auch in Ihrem Internetauftritt kann man das erfrischend erfahren, dass Sie so ein bisschen diesem Betrieb, dem Jetset und so möglichst distanziert gegenüberstehen, wenngleich es nötig ist, um hier und dort halt tolle Rollen zu singen. Wie kam es zu dieser Begegnung?
Ja, mein Mann und ich, wir haben uns in Schottland kennengelernt, in Edinburgh. Wir standen zusammen auf der Bühne als Tamino und Pamina in der Zauberflöte und Claudio Obado hat dirigiert. Das war eine kurze Probenphase, das war eine Wiederaufnahme, die Produktion gab es schon in Italien. Ich hatte schon die Papagena gesungen und bin dann quasi aufgestiegen, weil die eigentliche Pamina konnte nicht und der eigentliche Tamino konnte nicht. Und das war unser Glück. Den müssten wir eigentlich immer, wenn wir Hochzeitstag haben, den beiden Sängern, die da nicht konnten, der Rachel Harnisch, meiner sehr guten Freundin, und dem Christoph Strehl, den müssten wir eigentlich immer Blumen schicken, weil sonst hätten wir uns nie kennengelernt.
Und dann ist es, glaube ich, nicht so einfach in dem Betrieb, wenn man dann wieder auseinandergeht, denn der eine hat da ein Engagement, der nächste dort, dann wieder zusammen zu finden. Und mit den modernen Medien geht vielleicht manches, aber man will dann doch auch persönlich zusammen
man
sein.
Man will sich auch mal sehen. Ne?
Wie kriegt man das hin?
Also das am Anfang war das natürlich schon auch schwierig, das erste Jahr, da haben wir uns oft nicht gesehen. Und aber wir waren irgendwie sofort, mein Mann sagt immer, wir waren sofort ein Team. das war klar, wir wollen das, wir wollen zusammen sein. Und wir haben dann so geplant, dass das halt auch ging. Und die Familienplanung kam dann relativ schnell.
Wir haben zwei Kinder,
ja. Genau.
Ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn man den ganzen Vorschuss an Liebe und Vertrauen, den man zunächst ja mal hat, im ersten Überschwang nicht gleich auf ein Peng verbraucht und nach einem Jahr ist es wieder aus, sondern wenn man gleich so eine gewisse Leidenszeit
ja, einplant. Vielleicht ist es das, genau. Früher waren die ja Leute ja auch oft verlobt und waren dann getrennt und so. Vielleicht ist da was dran, dass wir das so ein bisschen hatten. Auch heute, ich meine, unsere Ehe ist deswegen, glaube ich schon, wir sehen uns einfach doch oft nicht. Und die Zeiten, die wir zusammen haben, die sind uns heilig. Familienzeit ist wirklich...
Wie viele Tage im Jahr sind es denn?
Das weiß ich gar nicht. Ich zähle sowas nicht, weil ich habe immer Angst, dass es dann irgendwie doch nicht so viel ist, als wie ich denke. Ich denke immer in Phasen.
Und die Anwesenheit von Kindern, denen man sich verpflichtet fühlt, die man gut erziehen will, die man vielleicht auch ein bisschen mit Musik in Berührung bringen will und was alles damit zusammenhängt, die kostet vor allem eins, nicht Geld, sondern Zeit. Und die können Sie sich irgendwie nehmen.
Das geht. Also wir sind glücklicherweise beide so gut in der Karriere stehen wir, sage ich mal, dass wir uns es auch leisten können, Nein zu sagen. Wir sind aber trotzdem jetzt nicht solche Superstars. Wenn ich jetzt mir vorstelle, Herr Kaufmann oder Frau Netrebko, solche Leute, für die ist es auch schwierig, glaube ich, Nein zu sagen manchmal. Also von denen wird was ganz anderes erwartet. Ne? Und das sind wir ja nicht, beide nicht. Und wir wollen das auch nicht. Unsere Familie ist wirklich wie so ein Schiff und das muss einfach balanciert werden auf dem Wasser und das muss alles genau stimmen. Die Zeit zusammen, die Zeit für die Kinder. Jeder muss aber trotzdem die Zeit für seine Karriere auch haben. Das ist wichtig. Also es wäre völlig außer Frage, dass jetzt irgendwie einer auf einmal sagt, ich trete jetzt völlig zurück oder mache weniger. Das wäre nicht denkbar. Es funktioniert. Wir teilen uns das so ein bis jetzt. Also funktioniert es gut.
Die Kinder gehen in den Kindergarten
und man
weiß
Schule?
Und in auch. Die Schule. Man weiß, dass von solchen Massenversammlungen von kleinen, jungen Menschen auch sehr viele Krankheitskeime sich verbreiten in die umliegenden Familien. Das ist normal, das muss man hinnehmen. Das war früher vielleicht auch anders, wo man da viel abgeschotteter war in diesen Erwachsenen- und Kinderwelten. Das ist natürlich für Sänger auch nicht einfach. Wie geht man damit um?
Ja, man wird krank. So geht man damit um. Man wird leider zu oft krank. Wir haben jetzt gerade wieder so eine Phase hinter uns. Seit November haben wir uns gegenseitig die Infekte zugeworfen. Viren, Bakterien, wir hatten alles zu Hause. Und man kann gar nichts machen. Man muss absagen, wenn man nicht singen kann und versuchen und cool bleiben natürlich. Ne? Also weil ja, für uns ist es, wir sind beide selbstständig, Verdienstausfall jedes Mal, wenn einer absagen muss. Mhm. Und
das nicht zu knapp, weil das ja nicht immer nur ein Termin ist, sondern da hängen Probenphasen dran und mehrere Vorstellungen zum Teil in solchen Projekten und das geht dann schon.
Unter Umständen, ja genau.
Wer hilft Ihnen bei der Arbeit mit den Kindern, so ganz ohne Unterstützung? Denke ich, geht's nicht.
Meine super tollen Eltern, die sind unsere Hilfe. Also zurzeit. Wir hatten auch eine Nanny eine Zeit lang, als die Kinder noch kleiner waren und noch nicht im Kindergarten waren. Die hat jetzt auch geheiratet. Ja, jetzt haben wir zurzeit nur meine Eltern, aber das funktioniert. Die sind beide in Pension und kümmern sich um die Kinder, wenn wir beide weg sind, was ja auch vorkommt. Ne? Denen sind wir sehr, sehr, sehr dankbar.
Das wenn wir die geht nicht jetzt hätten, wäre es schwierig. So über den Sender, die hören uns jetzt auch zu. Heute bei dieser Sendung, Sie haben eine beste Freundin, mit der Sie, habe ich gelesen, das geben Sie preis im Internet, stundenlang telefonieren, wenn Sie mal da sind. Wie schwer ist es denn mit Schulfreunden und sonstigen Bekanntschaften, diese Kontakte zu halten, wenn man so wenig da ist und wenn man da ist, dann eine Familie hat und so?
Was ich tue, also Telefonzeit zum Beispiel, ist oft einfacher für mich einzurichten, jetzt mittlerweile nicht, wenn ich zu Hause bin eigentlich, sondern wenn ich unterwegs bin, weil ich dann ja die Kinder nicht bei mir habe. Und das sind die Zeiten, wenn ich irgendwo im Hotel sitze und warte oder ich bin irgendwo in Zürich und in der Wohnung und ich habe einen freien Tag, dann rufe ich meine Freunde an oder auf FaceTime und so. Ne? Und so funktioniert das auch, ja. Man kann sich besuchen, ist natürlich auch nicht immer einfach, das zeitlich einzuplanen. Ich habe aber tatsächlich zu Hause meine allerälteste Freundin, die wohnt in der Nähe und die hat auch Kinder und wir sehen uns immer. Wenn ich da bin, dann ist immer ein Treffen geplant oder irgendwas machen wir zusammen, weil ja, das ist schon ganz wichtig, finde ich, solche Kontakte zu halten und auch zu pflegen, weil sonst verliert man sich. Ich gehe ja nicht immer zur gleichen Arbeitsstelle oder so. Ist ja nicht so, dass ich nur in einem Opernhaus oder so singe. Ich bin ja immer woanders und selbst wenn ich dann im gleichen Opernhaus bin, habe ich andere Kollegen. Das sind ganz andere Beziehungen, die sind auch toll. Also ich bin auch mit vielen Kollegen irgendwo eng verbunden und so.
Eine Sängerin hat mir mal gesagt, zu Hause ist, wo meine Waschmaschine steht.
Ja, also ich könnte, das wäre aber auch bevor ich die Kinder hatte, so war ich, glaube ich, noch nie. Also ich könnte das nicht. Ich brauche so einen Lebensmittelpunkt, dafür bin ich, glaube ich, zu sehr Stier als Sternzeichen oder so oder bodenständig. Ich weiß nicht, ich brauche mein Zuhause.
Wir machen nochmal Musik zum Abschluss dieses Doppelkopfs in H2 Kultur mit Julia Kleiter, der Sängerin aus Limburg, die weltweit auf den Bühnen zu Hause ist, das kann man, glaube ich, so sagen. Und wenn Sie nicht auf den Bühnen zu Hause sind, dann waren Sie schon mit dem Limburger Domchor in Australien. Also da kommt man wirklich rum mit der Musik. Wir hören jetzt das Quartett aus dem vierten Akt der Oper Rigoletto. Das war Ihr Initialerlebnis auf der Bühne im Urlaub in Italien, haben Sie erzählt, wo Sie als 5- oder 6-jähriges Mädchen diesem finsteren Treiben, um das es da geht, in dieser Oper von Giuseppe Verdi zugeschaut haben. Das ist eine Lieblingsaufnahme von Ihnen, sicher von vielen unserer Hörerinnen und Hörern, weil da ein großer Star dem so tragisch zu Ende gekommenen, so muss man sagen, vermarkteten und unter Kontrolle habenden Tenor Luciano Pavarotti, einer Stimme, die man aus 100 anderen heraushört. Seine große Förderin Joan Sutherland ist seine Partnerin, neben anderen hier, und Richard Bonning dirigiert diese auch schon historische Aufnahme. Vielen Dank, Julia Kleiter.